Die Begrüßungen sind schon gesprochen. Kleine Wiederholung von der letzten Sitzung. Wir hatten uns Georg Simmel in einer dreidimensionalen Annäherung vor Augen geführt. Und wir haben gesagt, wir wollen Simmel in einer Theorie-Systematik rezipieren. Das heißt, wir wollen ihn als einen Autor lesen, der einen Beitrag anbietet zur Systematik soziologischen Denkens. Das können wir theorie-systematische Lektüre nennen. Wir wollen zweitens Simmel uns aneignen über eine theorie-historische Dimension, hatten wir das genannt. Dazu gehört, dass wir Simmel reflektieren über den Zeitkontext, in dem er seine Theorien entwirft. Er ist ja klarerweise kein moderner Autor der Soziologie, sondern ist jemand, der im Übrigen vor ein paar Tage mehr als 100 Jahren, exakt 100 Jahren, in Frankfurt als ein Soziologe aufgetreten ist, auf dem ersten Kongress für Soziologie. Also theoriehistorisch wollen wir ihn perspektivieren. Und wir wollen Simmel zur Kenntnis nehmen über den Umstand, dass in Theorien natürlich immer auch ein kulturelles Selbstverständnis einer Gesellschaft, einer sozialen Ordnung zum Ausdruck gebracht wird. Und dieses kulturelle Selbstverständnis kommt in der Biografie, in Leben und Werk von Simmel auf eine einzigartige Weise zum Ausdruck, und auch diesbezüglich wollen wir ihn rekonstruieren. Die Frage, die sich stellt, ist, von wo aus lesen wir Simmel überhaupt, wenn wir ihn heute lesen? Simmel ist ein Klassiker. Aber über welche Perspektive wollen wir ihn denn als Klassiker würdigen? Dazu ein paar Bemerkungen zu der Frage, wie heute denn die Soziologie als eine Wissenschaft sich begreift und mit welchen Instrumenten sie heute jenseits von Simmel, aber von Simmel vorbereitet, menschliches Handeln theoretisch begreift. Das heißt, wir wollen ein paar Sätze verlieren über den State of the Art, in dem wir uns heute in dieser Disziplin befinden. Und der State of the Art, also die differenzierteste, kognitiv ausgereifte Form der Thematisierung menschlichen Handelns über die Disziplin Soziologie, vollzieht sich heute über den Zentralbegriff der Kommunikation. Ein Begriff Kommunikation, den so jemand wie Simmel, das werden wir noch sehen, als eine Begrifflichkeit noch gar nicht zur Verfügung hatte, aber über den wir heute sozialwissenschaftlich arbeiten, ganz gleich, in welchem der verschiedenen theoretischen Milieus der Soziologie wir uns dann im Einzelnen befinden, in Klammern, die Soziologie, wenn Sie das mal überlegen, vor 100 Jahren hat er hier auf dem Gründungskongress vorgetragen, 100 Jahre, was ist das für eine wissenschaftliche Disziplin? Nun ja, das ist ein außerordentlich junges Alter. Und junges Alter bedeutet für eine Disziplin immer eine relative paradigmatische Diffusität, begriffliche Diffusität. Diese begriffliche Diffusität oder Unentschiedenheit bezüglich der Begriffe finden Sie in dem Ihnen sicher vertrauten Vorurteil gegenüber der Soziologie wieder. Das ist ja nun wohl ein Laberfach. Da taucht das als Vorurteil auf. Was aber überhaupt nicht den Personen zuzurechnen ist, die in dieser Disziplin arbeiten und ernsthafte Wissenschaft betreiben, sondern schlicht und einfach dem Umstand zuzurechnen ist, dass wir es hier mit einer in der wissenschaftlichen Rationalisierung der Welt außerordentlich späten, kognitiv strukturierten Perspektive zu tun haben, die in dem Maße, in dem sie noch eine unausgereifte oder junge Disziplin ist, eben von einer notorischen, relativen Unklarheit ihrer Begriffe durchzogen ist, mit der Folge, dass sie eben bis heute ganz unterschiedliche Versionen von Soziologie kennenlernen werden. Das ist wichtig zu betonen, weil wenn man diese begriffliche Diffusität so interpretiert, dann entwickelt man eine größere Toleranz gegenüber dem, was an Begriffen in der Sozialwissenschaft, die Erziehungswissenschaft ist da ganz ähnlich strukturiert, eine größere Toleranz gegenüber begrifflichen Vorschlägen, die in dieser Disziplin vorgetragen werden. Aber jenseits dieser unterschiedlichen Milieus und Ansätze, manche von Ihnen haben sicher schon mal was von Luhmann gehört und Habermas und Weber und Simmel und Durkheim, angesichts dieser zugestanden und für die Disziplin charakteristischen Diffusität gibt es doch eine einheitliche Perspektive, über die wir heute in der Soziologie arbeiten, und das ist die Perspektive der Kommunikation. Menschliches Handeln wird theoretisch rekonstruiert über die Begrifflichkeit Kommunikation. Wenn man an der Stelle weiter nachfragt, was wir uns unter Kommunikation vorstellen, dann kommt der nächste Gedanke, dass Kommunikation im Kern gedacht wird als eine durch Regeln strukturierte Prozessualität. Das ist eigentlich die für die Soziologie entscheidende Perspektive und für die zukünftigen Lehrer unter Ihnen sei von daher auch die Notwendigkeit einer Soziologie für grundwissenschaftliche Ausbildung begründet. Denn auch im Unterricht in der Schule trifft der Lehrer die Lehrerin auf Schüler und beide Akteure begeben sich in eine durch Kommunikation strukturierte Austauschbeziehung. Kommunikation ist also der Zentralbegriff in der modernen Soziologie. Die Kommunikation wird im Einzelnen bestimmt über Regeln, nach denen Akteure handeln und für die charakteristisch ist, dass die Regeln als Regeln den Akteuren nicht präsent sein müssen, um nach ihnen zu handeln. Das ist eigentlich das Faszinierende an diesen Regeln. Die funktionieren, wenn man das so sagen will, auch gleichsam außerhalb des Bewusstseins der Akteure. Sie sind irgendwann einmal in der Lebensgeschichte des Menschen als Regeln internalisiert oder verinnerlicht und werden von den Akteuren, selbst wenn sie gar nicht mehr merken, dass sie nach Regeln handeln, werden von den Akteuren in Situationen befolgt und interessanterweise vollkommen unabhängig von der Frage, ob diese Regeln von den Akteuren benannt werden, expliziert werden, verständlich gemacht werden können oder nicht. Wenn Akteure im Alltagsleben auf eine Regelabweichung stoßen, die sie bei ihrem Gegenüber realisieren, dann ist so in der Regel die Reaktion, finde ich jetzt aber doof, was du da sagst. Oder leuchtet mir nicht ein. Oder spinnst du. Oder sehe ich anders. Und dann findet vielleicht in manchen Situationen eine minimale Explikation statt. Wieso? Aber das macht man doch so. Wenn man in eine Universität geht, kommt man doch in der Regel pünktlich um 15:15 und nicht schon um 10 oder irgend sowas. Also es findet eine minimale Explikation statt, aber im Prinzip müssen die Akteure die Regeln, die sie befolgen, gar nicht als Regeln explizieren können, um sie gleichwohl zu befolgen. Das heißt, die Soziologie ist eine eigenartige Disziplin, schon an der Stelle. Weil sie sich beschäftigt mit Kommunikation, hatten wir gesagt. Kommunikation vollzieht sich nach Regeln, die Akteure befolgen, mit relativer Kenntnis oder relativer Unkenntnis dieser Regeln selbst. Aber das Entscheidende ist an dieser Perspektive der Soziologie, dass sie eine Regelrekonstruktionsveranstaltung ist. Wir werden gleich noch ein schönes Zitat von Simmel dazu hören, der, man höre und staune, schon vor 100 Jahren ganz ähnlich diese Perspektivierung entwickelt hat. Und das ist sehr, sehr folgenreich und muss bedacht werden, weil man natürlich sagen könnte, es gibt eine Vielzahl von wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit dem Menschen beschäftigt. Die Psychologie, die Ökonomie, die Soziologie. Ja, wird denn deren Perspektive durch den Gegenstand voneinander unterschieden? Antwort: Nein. Der Gegenstand ist in jedem Fall derselbe. Der Mensch in der Art und Weise, wie er mit anderen Menschen in ein Verhältnis tritt. Die besondere Perspektive der Soziologie nur darin zum Ausdruck, dass sie mit der Prämisse arbeitet, mit der Unterstellung arbeitet, mit der Theorie arbeitet, alles das, was Menschen tun, vollzieht sich regelhaft und die Zielsetzung der Disziplin ist insofern Regelanalyse. Erstens Regelanalyse und zweitens die Analyse des je unterschiedlichen Verhältnisses von Akteuren zu Regeln, die sie befolgen. Das interessiert die Soziologie, wo immer sie arbeitet. Beispielsweise Schulunterricht. Wir entwerfen die Regeln einer Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler und untersuchen, wenn die Regeln der Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler entworfen sind, untersuchen daraufhin die Frage, jetzt ist hier mein Kabel, ja, okay, daraufhin die Frage, in welchem Ausmaß die Vertreter dieses Berufs, den wir Lehrer nennen, regelkundig, regelkonform mit den Schülern umgehen und in welchem Ausmaß nicht. Und umgekehrt analysieren wir, in welchem Ausmaß Schüler als Akteure in diesem Kommunikationsraum Schule in der Lage sind, die Regeln, die für die schulspezifische Kommunikation gelten, zu befolgen in der Lage sind. Renitenz kennen Sie alle. Renitenz ist der Schüler, der sagt, ich finde ja alles scheiße. Der Schüler, der keine Hausaufgaben macht. Der Schüler sagt, ich finde das doof. Und sollten Sie Lehrer werden, werden Sie noch das Vergnügen haben, mit solchen Beiträgen in der Kommunikation elegant umzugehen. Die Soziologie analysiert die Entstehungsgeschichte von Renitenz, von Verweigerung. Und sie interessiert sich für die Frage, wie Renitenz kommunikativ bewältigt wird. Wie es also kommt, dass die Renitenz eine situative Unterbrechung wird und nicht eine strukturzerstörende Unterbrechung. Sie können sich das ja leicht vorstellen, und das kommt ja, wie man hört, in Kreuzberg ständig vor. Irgendein Schüler sagt, finde ich doof, und dann sagen noch drei andere Schüler, finde ich auch doof, und dann sagen plötzlich 12 Schüler, finde ich überhaupt doof, und der Unterricht zerfällt. Die Kommunikationsstruktur, pädagogische Kommunikation zerfällt. Und dann gibt es darüber Zeitungsberichte, diese Schüler in Kreuzberg, die sind unaushaltbar, die Lehrer können überhaupt nicht mit denen umgehen, da gibt es dann Skandalisierungen aller Art. Aber was liegt da eigentlich vor? Eine Irritation des Kommunikationsgeschehens. Und wer ist zuständig für die Analyse? Die Soziologie. Zurück zum Argument, der Zentralbegriff der modernen Soziologie ist also Kommunikation. Und Kommunikation wird gedacht als eine Prozessualität, die unter Rekurs oder in Konformität zu Regeln zustande kommt. Wenn man die Soziologie so konzeptualisiert, wie das in der modernen Version dieses Faches geschieht, dann bleiben hochinteressante, bis auf den heutigen Tag offene Fragen, die sich einer solchen Perspektivierung anschließen. Erste Frage. Bis heute streiten sich die Theorien und ist relativ ungelöst diese hochinteressante Frage, wie wird eine Regelstruktur internalisiert, also zu einer Selbstverständlichkeit für die individuelle Person oder für den individuellen Aktor? Anders formuliert, wie wird eine soziale Ordnung eigentlich instanziert in der Handlungsdisposition von einzelnen Akteuren? Wie wird Gesellschaft in der Person verankert, etwas technisch ausgedrückt? Wie erwerben Menschen Regelkenntnis? Und das ist eine der spannendsten Fragen deswegen, weil die Gattung Mensch, wie wir ja alle wissen, so gebaut ist, dass sie mit Regelkenntnis nicht zur Welt kommt. Das nennen wir eine minimale instinktive Reaktion, mit der der Mensch bei Geburt ausgestattet ist. So ein paar Reflexe und ansonsten nur schreien, das ist alles, was wir in die Welt mitbringen, wenn wir in die Welt geworfen werden. Von Regelkenntnis kann nicht die Rede sein. Ja, sogar von Sprachkenntnis kann nicht die Rede sein. Und wir werden noch an verschiedenen Stellen sehen, dass die Sprache das Medium ist, über das Regelkenntnis allmählich aufgebaut wird. Nichts als ein Schrei und so ein paar merkwürdige Bewegungen mit den Fingerchen und mit den Armen ist das, was die Gattung Mensch an Kommunikationsbereitschaft in eine Sozialität, in eine soziale Ordnung mitbringen. Also stellt sich die Folgefrage natürlich, wie wird jetzt Regelkenntnis überhaupt aufgebaut? Wie wird, anders formuliert, die zweite Natur zur ersten Natur? Regeln, soziale Ordnungen sind zweite Natur. Und die Soziologie stellt die Frage, wie wird diese zweite Natur zu einer ersten Natur? Wie wird also etwas so selbstverständlich, dass, wie vorhin ausgeführt, dass ich ohne großes Nachdenken handlungsfähig bin? Dass die Akteure ohne große Reflexion auf die Regeln, die sie befolgen, handlungsfähig sind. Die allgemeine Frage ist also, wie stehen Regeln zur Leiblichkeit des Menschen? Wie wird die Regelstruktur einer gesellschaftlichen Ordnung mit der Leiblichkeit des Menschen verknüpft? Mit dem Organismus, wenn Sie so wollen, mit dem organischen Substrat verknüpft. Und auch da können wir einen kleinen Ausflug in die Schulen machen, weil eine der Aufgaben der Schulen ja darin liegen, ihren Beitrag zu leisten an der allmählichen Instanzierung von Regeln in der Identität des heranwachsenden Kindes. Wenn ich also in der Schule nach dem Kunstunterricht als Lehrer sage, räumt bitte eure Mäppchen auf, dann hat das ja mit meiner Van Gogh-Stunde, mit meinem Kunstunterricht im engeren Sinne nichts zu tun. Aber ich sage das. Warum sage ich das? Als ein Lehrer. Weil zu meiner professionellen Verpflichtung auch das Einüben in die Regeln der Rücksichtnahme auf den Nächsten, in diesem Fall die nächste Schulklasse, die da in diesen Kunstraum eintreten wird und ihrerseits Kunstunterricht haben wird, weil die Rücksichtnahme auf den Nächsten einzuüben zu meinen professionellen Verpflichtungen gehört. Und ich eben nicht als Lehrer sagen kann, Regelerwerb hat schon stattgefunden, nämlich in der Primärsozialisation des Kindes, in der Familie. Sondern die Professionalität des Lehrers kommt unter anderem auch darin zum Ausdruck, dass er oder sie in der Lage ist, in diesem Sinne sich an der Instanzierung von Regeln des gesellschaftlichen Miteinanders, Beispiel Rücksichtnahme, mit seinen Mitteln, kommunikativen Mitteln zu beteiligen. Ausflug beendet, gehen wir in die Argumentation zurück. Also eines der zentralen Fragen ist, wenn wir uns Akteure als durch Regeln determinierte Akteure vorstellen, entsteht die Folgefrage, wie wird dieser Korpus von Regeln, wie wird er eigentlich in die Leiblichkeit der Person übertragen? Eine wichtige Rolle dabei, darauf können wir hier nicht eingehen, spielen natürlich wichtige Identifikationsfiguren in der Primärsozialisation, die wir uns angewöhnt haben, Vater und Mutter zu nennen. Aber das ist nur deskriptiv. Zweites Problem, also die Frage, wie wird das in die Leiblichkeit inkorporiert? Zweites Problem, das sich aus einer solchen Perspektive stellt, wenn der Aktor gedacht wird als durch Regeln strukturiert, wie müssen wir uns theoretisch sein Verhältnis zum Raum vorstellen? Wie konstruieren wir theoretisch, wie denken wir das Verhältnis des Aktors, eines Handelnden, zur räumlichen Umgebung, in der sein Handeln erfolgt? Oder allgemein formuliert, wie konzeptualisiert die Disziplin Soziologie die Frage nach dem Verhältnis von Aktor und Territorium, auf dem sich Austauschbeziehungen ereignen? Und auch diese Frage ist mitnichten eine irgendwie akademische Frage für merkwürdige Leute, die sich Soziologen nennen, sondern die Frage nach der Gestaltung des Raumes und nach der Wirkung des Raumes auf den Aktor ist wiederum auch eine nicht etwa akademische Frage, sondern eine Frage auch an so eine Profession wie den Lehrerberuf. Schon die Frage, wie mische ich da meine People, wenn ich da so eine erste Klasse habe und die da irgendwie setzen soll, ist eine Reflexion auf die Raumwirkung einer Gruppe und umgekehrt auf die Gruppenkonstellation in ihrer Wirkung auf die Gestaltung des Raumes. Ein anderes Beispiel, an dem Sie sich das wunderbar klar machen können, weil Sie täglich darunter leiden, ist so ein AfE-Fahrstuhl, an dem wir natürlich alle die Erfahrung machen, wie Akteure unter was? Unter räumlicher Begrenzung, also unter Verknappung des Raums, zu kommunikativen Effekten veranlasst werden, die sie als solche überhaupt nicht groß reflektieren. Man guckt da irgendwie so diese Zahlen, dieser von 0 bis 33, also guckt man sich in die Zahlen da rein, oder man stellt sich an den Rand, oder also die merkwürdigsten Dinge geschehen da unter der Bedingung der Raumverknappung. Allgemein, wie gesagt, bestimmen wir oder haben wir als ein Folgeproblem bis heute nicht sehr elegant gelöst in der Soziologie die Frage nach dem Verhältnis von Aktor, also Akteuren und dem Territorium, auf dem sie sich bewegen. Und wir fragen auch umgekehrt, wie der Raum auf die Akteure wirkt und wie Akteure sich einen Raum suchen. Zum Beispiel bei Panik, was wir so deskriptiv Panik nennen, haben wir eine kommunikative Konstellation, wo Akteure sich in einem Raum zu platzieren versuchen. Das alles gehört zu der für die moderne Soziologie nach wie vor offenen Frage, Verhältnis von Aktor zum Raum. Und es wird Sie nicht wundern, wenn die nächste Schwierigkeit, theoretische Schwierigkeit, die in der Soziologie bis heute Dissertationen, Habilitationen, ich weiß nicht was alles auslöst und erzwingt, ist das Verhältnis der Akteure zur Zeit. Also wie nehmen Akteure die laufende physikalische Zeit wahr und in welchem Ausmaß brechen sie diese Zeitwahrnehmung durch das Aktivieren einer eigenen Zeitperspektive, die relativ unabhängig ist von der physikalischen Zeit, die prozessualisiert. Woran Sie schon sehen, dass in der Soziologie nicht etwa von einer Identität von physikalischer ablaufender Zeit und der gedachten Zeit ausgegangen wird, sondern dass man sich in der Soziologie die Frage offen hält, ob und in welchem Ausmaß Akteure eine eigene Zeitwahrnehmung erzeugen, die in relativer Korrespondenz oder in relativer Indifferenz zur physikalischen Zeit verläuft. Auch das können wir in unserer Alltagserfahrung leicht realisieren, wenn wir etwa an Stunden denken, die wie im Fluge vergehen, wie wir so sagen, verglichen mit Stunden, von denen wir uns nach dem Ende sehnen, wie so manche Vorlesungen oder sowas. Daran zeigt sich, dass das Verhältnis von Akteuren zur Zeit, zur ablaufenden Zeit, ein systematisch unglaublich spannendes Phänomen ist. Und das Letzte, was auch bis auf den heutigen Tag für die Soziologie ja eigentlich das Analyseproblem schlechthin darstellt, wie gestaltet sich das Verhältnis von Aktor zu Aktor? Also wie treten Akteure überhaupt zueinander in ein Verhältnis? Das ist eigentlich vollkommen überraschend, sich noch diese Frage zu stellen, weil beispielsweise über die Merkmalsdimension Student hier ohne Probleme eine Verhältnismäßigkeit untereinander erzeugt wird, die als solche gar nicht mehr reflektiert wird. Ich bin Student, mein Nachbar ist auch Student oder Studentin, und über diese soziale Zugehörigkeit bin ich in der Lage, die vorliegende Fremdheit, in der ich meinem Nachbarn begegne, in eine relative Vertrautheit zu übersetzen. So sitze ich hier neben mir wildfremden Figuren, fange nicht an, unruhig zu werden, weil mir das alles zu eng wird, sondern akzeptiere das, weil es sind ja alles Studis. Die müssen alle zuhören und mitschreiben und so weiter. Also wird meine kommunikative Situation, in der ich mich mit jemand anderem in ein Verhältnis setze, kompensiert, neutralisiert durch den Rekurs auf diese Zugehörigkeit, Student oder Universitätsmitglied oder wie immer man das im Einzelnen bezeichnen will. Das ist hier eine Vereinfachung, über die wir uns gar nicht mehr lange wundern. Im Gegenteil, wir erwarten sogar, dass diese Form der Strukturierung handlungswirksam wird und wir nicht in eine Krise geraten, wenn wir in diesen Raum eintreten. Aber systematisch betrachtet, also entfernt von unserem Beispiel, kann man sagen, dass die Art und Weise, wie ich den anderen begreife, was ich überhaupt von ihm wahrnehme, also die spezifische Form der Selektivität meiner Wahrnehmung, dass das bis auf den heutigen Tag für die Soziologie ein großes Rätsel darstellt. Also das sind drei, oder Leib, Raum, Zeit und das Verhältnis von Selbst und anderer, vier Dimensionen, über die die moderne Soziologie mit ihrem Kommunikationsbegriff nicht etwa als eine fertig ausdifferenzierte Disziplin gedacht werden darf, sondern diese vier Dimensionen sind Dimensionen, auf denen sich ein bis heute heftiger Theorienstreit abspielt, den wir hier als solchen gar nicht ausführen können. Aber ich hatte gesagt, wie lesen wir Simmel? Und nun können wir, wenn wir uns diese moderne soziologische Begrifflichkeit entfaltet haben über Kommunikation und regelstrukturierte Kommunikation, können wir jetzt die Frage stellen, wenn wir Simmel lesen, wie modern, wie differenziert hat so jemand wie Simmel vor 100 Jahren diese Problemstellungen schon verstanden und sie in seiner damaligen Theoriesprache aufgenommen oder nicht? Wir haben also da eine andere Möglichkeit als der schlichten Huldigung von Klassikern. Das war ein ganz toller Kerl, den müssen wir alle kennen und deswegen lesen wir den, sondern wir entwerfen hier also eine Perspektive, über die wir dann sehen können, ja, an der Stelle ist Simmel ein außerordentlich produktiver, intellektuell vorauseilender Autor oder an dieser Stelle ist er sozusagen in dem, was er anbietet, noch längst nicht auf dem Stand, auf dem die Disziplin sich heute befindet. Ich wollte nach diesem Tableau, also nachdem wir auf dem wir den Simmel immer abbilden werden, wollte ich als nächstes auf den Umstand eingehen, dass wir es bei Georg Simmel mit einem Soziologen zu tun haben, einem Theoretiker zu tun haben, der, das hatte ich das letzte Mal schon angedeutet, der aus dem sogenannten Assimilationsjudentum stammt. Und ich möchte das ein bisschen ausführen, was eigentlich darunter im Einzelnen zu verstehen ist und welche Gründe eine Rolle spielen mögen dafür, dass zumindest im sozialwissenschaftlichen Denken das Judentum als ein Milieu, als ein intellektuelles Anregungsmilieu eine erhebliche Rolle spielt bei der Kreation, bei der Entfaltung von theoretischen Perspektiven oder gedanklichen Gebäuden. Simmel hatte ich irgendwann mal auch so ein Geburtsdatum genannt, ich glaube 1858. Und 1918 stirbt er ja. Und Simmel wächst auf in einer Berliner großstädtischen Erfahrungssituation, Sohn eines Kaufmanns. Und was bedeutet jetzt im Einzelnen die Zugehörigkeit zum Judentum? Was heißt da überhaupt Judentum? Und mit welchen Wirkungen auf die Konstruktion von Ideen oder auf den Entwurf von Gedanken, auf die Formulierung von Begriffen, ist das eigentlich verknüpft? Nun, Assimilationsjudentum heißt in der deutschen Geschichte, eigentlich bis auf den heutigen Tag, kann man das verfolgen, heißt eine Kompensation der Diskriminierungserfahrungen dieses Milieus durch Überidentifikation mit der deutschen Kultur. Das ist auf die Formel gebracht, das, was man unter Assimilationsjudentum verstehen kann. Das Judentum historisch als eine Minorität, für die gilt strukturelle Exklusion, also Ausschluss aus der Gesellschaft. Minoritäre Lebenssituation. Und Kompensation dieser minoritären Lebenssituation durch Überidentifikation mit der Kultur, in der diese Minorität platziert ist. Sie können gerne mal gedanklich so überlegen, ob und in welchem Ausmaß das für andere diskriminierte Minderheiten gleichermaßen gilt. Aber für das Judentum, jedenfalls in der europäischen Geschichte, kann man sagen, gilt diese einzigartige Ausgangssituation einer Minorität, die diskriminiert wird, die von beruflichen Chancen im Prinzip ausgeschlossen ist und diese Situation kompensiert, wie gesagt, durch eine intensive Beschäftigung, intellektuelle Beschäftigung mit den Traditionen, von denen die Kultur ausgeschlossen ist. Das führt etwa in der deutschen Situation dazu, dass Angehörige des Judentums bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs wie selbstverständlich sich als Angehörige der deutschen Gesellschaft begreifen und mit zu den Ersten gehören, die sich als Soldaten melden. Ein Beispiel. Die den nämlichen Enthusiasmus pflegen bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wie die anderen Angehörigen der deutschen Gesellschaft. Die Assimilationsbereitschaft kommt zweitens zum Ausdruck in einer wie selbstverständlich praktizierten Bereitschaft der Konversion in den Protestantismus oder Katholizismus. Man möchte die Aufstiegschancen für die eigenen Kinder, die in diesem Milieu geboren werden, möchte man nicht einschränken durch die äußere Identifizierbarkeit als zugehörig zum Judentum. Also konvertiert man in die zugelassenen Konfessionen der jeweiligen Nationalgesellschaft und das ist für die deutsche Gesellschaft Protestantismus und Katholizismus. Drittens kommt diese Assimilationsbereitschaft zum Ausdruck in der wie selbstverständlich praktizierten Vornamenswahl für die eigenen Kinder, die sehr häufig, also auch bei Georg zum Beispiel, die sehr häufig aus diesem Grund, aus dem Konnotations- oder Assoziationsraum Judentum herausgezogen werden und in die normale Vornamenstradition der Gesellschaft, in der man sich heimisch gemacht hat, übersetzt wird. Also die Vornamen bis in die Vornamen der eigenen Kinder können wir diese Bereitschaft zur Assimilation verfolgen. Und auch bei unserem Georg hier, der Gute, finden wir in der Familiengeschichte eine Konversion in den Protestantismus. Das verstehen wir unter Assimilationsjudentum und ich betone das an dieser Stelle nur deswegen, weil diejenigen, die mal so in dem Simmel so das eine oder andere lesen, über das hinaus, was wir hier besprechen werden, die werden bei Simmel enthusiastische Beiträge zum Ersten Weltkrieg lesen können. Simmel ist der Autor, der sich wie kaum jemand anders mit Goethe beschäftigt hat. Sozusagen der Zentralfigur des deutschen kulturellen Selbstverständnisses mindestens des 19. Jahrhunderts. Simmel beschäftigt sich mit so jemandem wie Stefan George, einem, der in der damaligen Zeit es zu hoher Prominenz gebracht hat, was moderne Dichtkunst betrifft. Wie selbstverständlich gehört Simmel zu denjenigen, die diese eigentlich erzdeutschen Traditionsbestände rezipieren, aber nicht nur rezipieren, sondern sie eigentlich sogar für die deutsche Gesellschaft interpretieren. Das ist charakteristisch. Zweite Dimension, über die das Judentum verknüpfbar wird mit der gedanklichen Perspektive der Soziologie. Das Judentum ist historisch, wie angedeutet, eine Minorität, für die gilt, strukturell heimatlos zu sein. Das verstehen wir eigentlich unter einer jüdischen Kultur. Es ist eine Kultur der strukturellen Heimatlosigkeit. Und einer Kultur, wie Heinrich Heine das einmal so schön formuliert hat, mit einem, wie er das genannt hat, portativen Vaterland. Portativ heißt tragbarem Vaterland. Nun, was trägt diese strukturell heimatlose Kultur mit sich immer herum? Buchstäblich die Tora, also buchstäblich die heiligen Geschriften, über die die eigene Tradition vergegenwärtigt werden können und die Zugehörigkeit zu dieser Tradition immer wieder erinnert werden kann, indifferent zu dem Ort, an dem man sich befindet. Indifferent. Also vollkommen unabhängig, wo ich mich befinde als Angehörige des Judentums, habe ich in Gestalt der Heiligen Schriften gleichsam eine territoriumsneutrale Form der Selbstvergewisserung, der Selbstreflexion. Über die ich in der Lage bin, meine strukturelle Heimatlosigkeit in eine Verortung, in eine Selbstgewissheit zu übersetzen. Für das Judentum, so hatten wir ja gesagt, gilt also nicht nur für diese deutsche Gesellschaft, sondern eben strukturell, seit der Vertreibung, seit dem Exodus, dieses Merkmal einer Heimatlosigkeit. Nirgendwo ist man sozusagen auf Dauer verortet. Jetzt erinnern Sie bitte diese Anfangsdimensionen von Raum und Zeit. Und wir haben im Judentum ein hervorragendes, ausgezeichnetes historisches Beispiel vor uns für die Kompensation von Ortlosigkeit durch die Beschäftigung mit Geschichte und durch die Beschäftigung mit dem in der Zeit erfolgten Ereignissen. Das Faszinierende an der jüdischen Kultur, so betrachtet, ist die hohe Konzentration auf die Geschichte, über die man eine Vergegenwärtigung sich dauerhaft erzeugt. Nicht über den Ort, sondern über die historische Zeit erfolgt im Judentum eine Thematisierung der eigenen Gewissheit, also die Antwort auf die Frage, wer sind wir überhaupt? Nun, Heinrich Heine sagt, wir sind eine Minorität, die ihr Vaterland gleichsam im Rucksack mit sich rumträgt. Und über diesen Umstand können wir die Nichtverortetheit kompensieren. Wir können sie sozusagen ertragen, psychisch aushalten. Wir können uns über die Beschäftigung mit unseren eigenen Schriften, die die Geschichte unserer Väter und Vorväter erzählen, können wir diese Ortlosigkeit kompensieren. Vor diesem Hintergrund hat eine so berühmte Philosophin wie die Ihnen sicher vertraute Hannah Arendt bei der Staatsgründung des Staates Israel gesagt, das ist das Ende des Judentums. Eine merkwürdige Formulierung, die man nur versteht, wenn man das eben Ausgeführte dahinterlegt. Nun, was soll das hier alles? Was soll das verdeutlichen, dass für das Judentum eine Dauerbeschäftigung mit den Möglichkeiten des Erkennens der Welt, mit den Möglichkeiten des Erkennens der Wirklichkeit, von daher eine Art Überlebensbedingung immer gewesen ist, und wir von daher uns erklären können, dass unter den Autoren der Soziologie wir so viele Angehörige aus dem Judentum haben? Weil die Soziologie eine Disziplin ist, die sich systematisch beschäftigt mit dem Fremdsein des vermeintlich Natürlichen. Die Soziologie ist die Disziplin, die das Natürliche nicht für natürlich hält, sondern die das Natürliche für etwas Erklärungsbedürftiges, für etwas Explikationsbedürftiges hält. Und dass dieses Element, das Explizieren wollen von etwas Unbekannten, dieses Element ist im Judentum auf eine besondere Weise ausgeprägt. Man kann es auch auf die Formel bringen: Für das Judentum ist die Präsenz Gottes eine ständige Herausforderung der Erkenntnis. Gott als eine Instanz, die für die eigene Lebensführung und das eigene Schicksal für verantwortlich gehalten wird und in Anspruch genommen wird, wenn man erklären will, wie kommt dieses Leben zustande. Diese göttliche Instanz wird als eine strukturell rätselhafte Instanz gedacht. Und der Rätselhaftigkeit müssen die Angehörigen dieses Milieus ständig und immer wieder auf die Spur zu kommen versuchen. Diese Rätselhaftigkeit, also der Deus absconditus, der abwesende Gott, aber irgendwo doch Anwesende, diese Idee des rätselhaften Gottes, dem wir mit unseren Erkenntnismitteln versuchen, auf die Spur kommen, versuchen müssen, auf die Spur zu kommen, diese Idee übernimmt in einer historischen Entwicklung, auf die wir hier nicht im Einzelnen eingehen können, natürlich auch das Christentum. Das ist Bestandteil eigentlich der jüdisch, sogenannten jüdisch-christlichen Tradition. Für uns ist daran bedeutend und interessant, dass wir hier in Georg Simmel einen Angehörigen des jüdischen Milieus haben, für den wie für viele andere aus diesem Milieu die Frage bohrend ist, die Frage ständig diesen Menschen umtreibt: Wie können wir das Fremde, das uns umgibt, explizieren? Wie können wir eine nicht verstandene Ordnung, von der wir aber glauben, es handle sich um eine Ordnung, Gott gestiftet, wie können wir diese Ordnung versuchen zu explizieren? Diese Dimension ist eine weitere Dimension, die operativ wird, die also handlungswirksam wird in der Theoriekonstruktion, die mit dem Namen Georg Simmel verbunden ist. Weil Simmel dann jemand ist, wie wir sehen werden, der sich dem Rätselgesellschaft auf eine besondere Weise nähert, der sich fragt, wie technisch formuliert, wie funktioniert eigentlich soziale Ordnung? Wie kommt ein Austausch unter Menschen zustande? Und etwas aktualisierter die Frage, wieso erreicht eine soziale Ordnung ein zivilisatorisches Niveau, das es ermöglicht, in Massen, in hohen Aggregationen, in Klumpen, in Stadien, also im Fahrstuhl, miteinander umzugehen, miteinander es auszuhalten, ohne dass man panisch die Flucht ergreift, ohne dass man den anderen angreift, ohne dass man in eine Krise des Verhältnisses zwischen mir und anderem gerät. So betrachtet ist das, was wir heute selbstverständlich als eine soziale Ordnung hinnehmen und gewohnt sind, kompetent in ihr zu bewegen, ist aus dieser Perspektive, die eben mit dem Namen Simmel verbunden ist, rätselhaft und erklärungsbedürftig. Wenn Sie so wollen, eine Errungenschaft und nicht eine Selbstverständlichkeit. Eine Errungenschaft, die in 0, nichts wieder zerfallen kann, wenn Sie so wollen, von der Zivilisation in die Barbarei in 0, nichts wieder zerfallen kann. In 0, nichts heißt, wenn spezifische Merkmale der Kommunikation, spezifische Regeln des Miteinanderauskommens von den Akteuren, über die wir gesprochen haben, nicht mehr für selbstverständlich gehalten werden und sie in ein Verhältnis der Feindschaft und des Angriffs zum Gegenüber eintreten. Nichts und niemand, so die Simmelsche Perspektive, außer die soziale Ordnung selber und die für die soziale Ordnung verantwortlichen Akteure, ist für den Zivilisationsgrad, für die Elastizität des Miteinanders verantwortlich. Keine äußere Instanz, weder die Sterne und ihre Konstellation, noch eine göttliche Instanz, sondern nur die kommunikativ erstellte und immer wieder bekräftigte Ordnung eines wechselseitigen Miteinanders. Simmel kommt aus dieser Neugier auf die Welt, was die Welt zusammenhält, wie Ordnung funktioniert, wo sich, wenn Sie so wollen, das Geheimnis dieser Welt verbirgt. Aus dieser Neugier heraus kommt Simmel in die Soziologie. Dritter Aspekt, der zum Judentum und seiner Präferenz für soziologisches Denken von Bedeutung ist. Dritter Aspekt, der ist mit dem eben genannten eigentlich schon etwas ausgeführt. Aus der strukturellen Minoritätssituation des Judentums resultiert keine Verortetheit, resultiert eine notorische Bereitschaft zur Wanderschaft. Das Judentum ist sozusagen die zur Wanderschaft veranlasste Minorität. Und wir werden noch sehen, wir werden ja eine der wichtigsten Schriften von Simmel uns anschauen, nämlich den Exkurs über den Fremden. Und es ist ein wunderbarer Text, in dem er ausführt, was für Handlungsvorteile bei gegebenen Nachteilen der Fremde hat. Jetzt können wir verlängern, der wandernde Jude hat. Welche systematischen Explikations- und Analysevorteile die Fremdheit mit einer gegebenen Kultur oder in einer gegebenen Kultur mit sich bringt. Man könnte es also geradezu generalisieren und sagen, von daher betrachtet, ist sozusagen Ausländer sein, um das mal ganz modern technisch zu formulieren, eigentlich ein Eintrittsticket in die Soziologie. Weil der Fremde, so die Simmelsche Argumentation, als ein auf Wanderschaft befindlicher, weil der Fremde die natürlich gewordene Perspektive der heimischen Bevölkerung, also der ortsansässigen Bevölkerung, nicht übernimmt oder nicht übernehmen kann. Und für den Fremden gilt, dass das, was die heimische Bevölkerung für natürlich hält, für ihn ein einziges Rätsel ist. Sozusagen die Fremdheit prädestiniert zur analytischen Differenzierung, prädestiniert zur Analysegenauigkeit. Die Fremdheit bereitet vor auf einen distanzierenden, objektivierenden Zugriff auf eine gegebene Ordnung oder, jetzt erinnern wir uns an den Anfang der heutigen Vorlesung, auf eine gegebene Regelstruktur. Wanderschaft, Erkenntnissuche und Neugier auf die Präsenz Gottes in einer nicht erschließbaren Welt und die Aufmerksamkeit auf Erkenntnis sind so drei Dimensionen oder drei Perspektiven, über die wir uns explizieren können, warum unser guter Georg ein in diesem Sinne typischer sozialwissenschaftlicher Denker geworden ist. Und wir werden auch jetzt vor dem Hintergrund einer solchen Auffaltung, werden wir die Texte, die er uns so anbietet, noch einmal ganz anders lesen können. Und da der Gute jetzt also auch irgendwann mal hier zur Sprache kommen soll und nicht immer irgendwie über ihn geredet werden soll, soll er nun in der Tat auch mal hier zitiert werden. Und ich möchte Ihnen ein paar Abschnitte aus der Arbeit Das Gebiet der Soziologie vortragen. An diesen Abschnitten müsste, wenn ich das einigermaßen verständlich Ihnen erläutert habe, müssten Sie jetzt ständig Aha-Erlebnisse bekommen oder jedenfalls etwas wiederentdecken von dem, was wir besprochen haben. Simmel schreibt in Das Gebiet der Soziologie: Die Aufgabe, über die Wissenschaft Soziologie Auskunft zu geben, findet ihre erste Schwierigkeit darin, dass ihr Anspruch auf den Titel einer Wissenschaft keineswegs unbestritten ist. Und dass, wo ihr dieser selbst zugestanden wird, über ihren Inhalt und ihre Ziele sich ein Chaos von Meinungen ausbreitet, deren Widersprüche und Unklarheiten den Zweifel, ob man es hier überhaupt mit einer wissenschaftlich berechtigten Fragestellung zu tun hat, immer von neuem nähren. Nun wäre der Mangel an einer unbestrittenen, grenzgesicherten Definition zu verschmerzen, wenn wenigstens eine Summe einzelner Probleme vorläge, die in anderen Wissenschaften nicht oder nicht erschöpfend behandelt. Die Tatsache oder den Begriff der Gesellschaft als ein Element enthielten und darin ihren gemeinsamen Berührungspunkt besessen. Wären sie dann auch in ihren sonstigen Inhalten, Richtungen, Lösungsarten so verschieden, dass man sie nicht gut als einheitliche Wissenschaft behandeln könnte, so würde doch der Begriff Soziologie ihnen eine vorläufige Unterkunft gewähren. Es stünde wenigstens äußerlich fest, wo man sie zu suchen hätte, wie etwa der Begriff Technik, durchaus legitim, für einen ungeheuren Bezirk von Aufgaben gilt, ohne dass es Verständnis und Lösung der Einzelnen gerade viel förderte, dass ein gemeinsamer Charakterzug ihr an diesem Eigennamen teilgibt. Allein selbst diese schmale Verknüpfung mannigfaltigster Probleme, die immerhin eine in tieferer Schicht aufzufindende Einheit verspräche, scheint an der Problematik des einzig zusammenhaltenden Begriffs zu zersplittern, des Begriffs Gesellschaft. Es ist merkwürdigerweise einerseits eine Abschwächung, andererseits eine Übersteigerung dieses Begriffes, an die solche Beweise geknüpft wurden. Alle Existenz, so hören wir, komme ausschließlich den Individuen, ihren Beschaffenheiten und Erlebnissen zu. Und Gesellschaft sei eine Abstraktion, unentbehrlich für praktische Zwecke, höchst nützlich auch für eine vorläufige Zusammenfassung, aber kein wirklicher Gegenstand jenseits der Einzelwesen und der Vorgänge an ihnen. Wenn ein jedes von diesen in seiner naturgesetzlichen und historischen Bestimmtheit erforscht sei, so bliebe für eine davon gesonderte Wissenschaft überhaupt kein reales Objekt mehr übrig, so schreibt er. Also Sie sehen, der geht auf Einwände ein, die da lauten, was wollt ihr eigentlich mit dieser Soziologie? Es gibt doch Geschichtswissenschaft, es gibt Ethnologie, es gibt Ökonomie und Psychologie. Also wo ist denn eigentlich euer besonderer Zugriff? Wir wollen unzählige Male, so schreibt er weiter, gar nicht wissen, wie individuelle Dinge sich im Einzelnen verhalten, sondern wir formen aus ihnen eine neue kollektive Einheit, wie wir nach dem gotischen Stil, seinen Gesetzen, seiner Entwicklung, fragend, nicht einen einzelnen Dom oder einen einzelnen Palast beschreiben, obwohl wir den Stoff jener jetzt erfragten Einheit aus diesen Einzelheiten gewinnen. Also, was überhaupt den Gegenstand der Soziologie auszeichnen kann, ist eine Art des in Verhältnis zueinandertretens der Akteure in einer sozialen Ordnung. Also das, was wir als einen Zentralbegriff der Simmelschen Soziologie schon kennengelernt haben, die Wechselwirkung. Zu der schreibt er an anderer Stelle: An dieser Bestimmung, also wir haben es mit Wechselwirkungen zu tun oder kommunikationsstrukturiertem Austausch, regelstrukturiertem Austausch, an dieser Bestimmung darf nicht irre machen, dass gewisse Grenzerscheinungen sich ihr nicht ohne weiteres fügen. Wenn zwei Personen sich flüchtig anblicken, so schreibt er, oder sich an einer Billettkasse gegenseitig drängen, so wird man sie darum noch nicht vergesellschaftet nennen. Allein hier ist die Wechselwirkung eine so oberflächliche und vorüberfliegende Ephemere, dass man in ihrem Maße auch von Vergesellschaftung reden könnte, bedenken, dass solche Wechselwirkungen nur häufiger und intensiver zu werden, sich mit mehreren generell Gleichen zu vereinen brauchen, um diese Bezeichnung zu berechtigen. Es ist ein oberflächliches Haften an dem Sprachgebrauch, wenn man die Benennung als Gesellschaft nur der dauernden Wechselwirkung vorbehalten will. Also nur derjenigen, die sich zu einem bezeichnbaren Einheitsgebilde objektiviert hat, wie Staat, Familie, Zunft, Kirche, Klassen und Zweckverbände. Also er sagt an dieser Stelle unglaublich modern, vor 100 Jahren, dass also Vergesellschaftung, Wechselwirkung nicht etwa in den aggregierten und fest institutionalisierten Formen des Miteinanders identifizierbar sind, also wie einer Zunft, einer Kirche, einem Staat, einer Familie, sondern er sagt, auch in diesen ephemeren Fahrstuhl als Beispiel oder eine Hotellounge oder eine Party, auch in diesen Kontexten einer nur minimalen kommunikativen Beziehung zum anderen, haben wir es mit Wechselwirkungen zu tun, deren Zustandekommen wir zu analysieren haben und erstens und zweitens deren Wirkungen auf die Akteure wir zu analysieren haben. Soziologie, so nicht seine Formulierung, aber etwas, was wir dem entnehmen können. Soziologie ist eine Disziplin, die sich konzentriert auf Kommunikation, das hatten wir gesagt, auf die Voraussetzungen von Kommunikation und auf die Folgen von Kommunikation. Voraussetzungen heißt, wie kommt eine Kommunikation oder in der Simmelschen Sprache eine Wechselwirkung eigentlich zustande? Wie müssen wir uns den Eintritt der Akteure in Kommunikation vorstellen? Und welche Folgen hat die Kommunikation auf die Akteure? Also was macht eine gegebene Austauschbeziehung, die von den Akteuren selber erzeugt wird, was macht die wiederum mit den Akteuren? Der Gedanke ist also, und das ist eigentlich genuine Soziologie, nicht etwa, dass die Akteure, wenn sie zusammenkommen, irgendeine Form der Summe bilden von ihren Motiven oder ihren Intentionen, die wir dann Gesellschaft nennen, sondern der Gedanke ist, wenn Akteure zusammenkommen und sich austauschen, entsteht eine Wechselwirkung mit eigenen Gesetzlichkeiten oder Gesetzmäßigkeiten. Gesellschaft ist sozusagen mehr als die Summe von Aktormotiven, sondern Gesellschaft ist eine nach Regeln entstandene kommunikative Struktur mit einer Eigengesetzlichkeit, die sich den Akteuren als Handlungszwang oder Handlungsdruck mitteilt. So Simmel, Zitat, alle jene großen Systeme und überindividuellen Organisationen, an die man bei dem Begriff von Gesellschaften zu denken pflegt, sind nichts anderes als die Verfestigungen zu dauernden Rahmen und selbstständigen Gebilden von unmittelbaren, zwischen Individuum und Individuum, stündlich und lebenslang hin und her gehenden Wechselwirkungen. Sie gewinnen damit freilich, und jetzt kommt dieser Gedanke, freilich Eigenbestand und Eigengesetzlichkeit, mit denen sie sich diesen gegenseitig bestimmenden Lebendigkeiten auch gegenüberstellen und entgegenstellen können. Das heißt, die Austauschbeziehung, die ich als Aktor selber erzeuge, kann für mich als dem Erzeuger dieser Beziehung eine Wirkung entfalten, mit der ich nie gerechnet habe. Eine Wirkung entfalten, die meiner eigenen Motivlage, meine eigene Motivlage übersteigt oder sie zum Verschwinden bringt. Ein sehr komplizierter Ausdruck für das, was so die Lehrer, wenn sie da ihre schönen Stundenvorbereitungen haben und in die Stunde kommen, ja immer wieder erleben, alles schön vorbereitet, aber die Stunde rutscht ihnen sozusagen aus dem Ruder. Irgendwie fahren sie dann nach Hause
und sagen, Mensch, meine schöne Vorbereitung nach den tollsten Regeln der Kunst und diese Saubande von Schülern würdigt mich nicht. Ich habe alles so schön getan und sie würdigen mich nicht. Zurechnung auf die Schüler, Perlen vor die Säue werfen, diese Elternhäuser, da wundert einen doch nichts. Schon wird eine Zurechnung erzeugt dieser Art. Soziologie sagt, es handelt sich möglicherweise um eine Konstellationswirkung oder in Simmelscher Sprache um eine Eigengesetzlichkeit, in der sich diese Kommunikationsbeziehung zwischen Lehrer und Schüler entfaltet hat, jenseits oder außerhalb der Motivlage des einzelnen Lehrers. Also, Simmel sagt, diese Wechselwirkungen können ihrerseits restriktiv wirken auf die Handlungsmotive der Akteure, können ihrerseits sprengend, destruierend, intervenieren in die Prozessualität der laufenden Kommunikation. Ich entschuldige mich dafür.